Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme Will.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ich arbeite im Bereich Jugendhilfe und das ist eine sehr, sehr anstrengende Arbeit und da probiere ich einfach alles zu geben, um den Kindern irgendwie eine gute Zukunft zu gestalten.
Außer, dass wir selber drei Kinder haben, unterstützen wir noch ein Patenkind in Südamerika und das werden wir auch weiterhin so beibehalten.
Das, was ich vom lieben Gott empfangen habe, nämlich seine unendliche Liebe weiterzugeben an die Menschen, die sich zumindest in diesem Moment im Schatten und nicht so geliebt fühlen.
Wir haben jetzt dieses Jahr so alle 2-3 Monate einem Bettler, der immer an einer bestimmten Ecke sitzt, einen Kaffee ausgegeben oder einfach irgendwas gegeben, damit er nicht nur das Geld hat und davon sich Alkohol oder so Sachen kauft. Und ich denke mal, dass wir es dann 2014 auch weitermachen werden.
Immer offene Ohren, offene Augen zu haben, wo Hilfe benötigt wird, das finde ich gut.
Das, was ihr da gerade gehört habt, war eine Umfrage von Christine Meesen zum Thema Ihre gute Tat 2014. Und die Augen und Ohren offen zu halten, ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Es gibt viele Arten und Wege, seinen Mitmenschen zu helfen. In unserer heutigen Sendung Ethik und Moral werden wir uns unter anderem damit beschäftigen. Denn Hilfe wird schließlich überall gebraucht. Ihr erfahrt außerdem, was in unserer Gesellschaft als normal gilt und wie man sich in brenzligen Situationen verhalten sollte, statt einfach wegzuschauen. Damit herzlich willkommen zu Micro Europa. Mein Name ist Susanne Matterack.
You're all I want.
I Canna Pub mit Lovesick. Viele möchten ja eine gute Tat vollbringen, wissen aber nicht so richtig, wie sie das anstellen sollen. Blutspenden ist eigentlich ganz easy und zum Beispiel eine Möglichkeit, seinen Mitmenschen zu helfen. Aber warum machen das dann nicht viel mehr Leute? Und wie läuft das mit den Blutspenden denn konkret ab? Ist das wirklich nur ein kleiner Pieks? Genau damit hat sich Mikro-Europa-Reporterin Ingrid Zillow-Greitenbach beschäftigt. Für euch fragte sie bei Passanten nach und interviewte zudem Dina Fischer, eine Expertin vom Roten Kreuz.
Blutspende würde ich auf jeden Fall machen, wenn mein Blut in Ordnung wäre. Wenn ich gesund bin, finde ich es gut, wenn man Blut spendet, auf jeden Fall.
Haben Sie schon mal gespendet?
Nee, weil ich mich nicht so gut fühle gesundheitlich und deshalb habe ich nicht gespendet.
Nee, noch nicht. Bisher noch nicht, nee. Es wäre schon mal ganz vernünftig, aber bisher habe ich da immer Abstand genommen von, weil wenn mir Blut abgenommen wird, da wird mir immer irgendwie ziemlich schlecht bei.
Wir gehen nachher. Wir arbeiten beide in der Klinik, machen da ein FSJ und die Zentrale ist direkt daneben.
Die Leute brauchen das ganz dringend, also bei uns auf Station auf jeden Fall. Die überleben dadurch, also es ist lebenswichtig.
Der menschliche Körper besteht zu ca. 5 Liter aus Blut. Um die Funktion der Organe sicherzustellen, werden über das Blut Nährstoffe und Sauerstoff transportiert. Bei starkem Blutverlust, beispielsweise nach Unfällen, werden Transfusionen benötigt. Aus diesem Grund müssen Blutmengen gesammelt werden, um jedem die nötige Versorgung zu ermöglichen.
Es hilft ja definitiv anderen Leuten, die das Blut brauchen. Es gibt kein künstliches Blut, das muss man einfach sagen. Man kann das nicht irgendwie anders herstellen oder so. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass viele Leute spenden, weil ich denke immer, wenn mir jetzt was passiert und ich brauche jetzt Blut, dann bin ich ja auch froh, wenn ich was kriege. Und ich denke immer, Blut ist was, zumindest was man so in Maßen immer wieder ja auch abgeben kann.
Dina Fischer arbeitet seit ihrer Schulzeit für das Rote Kreuz in Stuttgart. Die Erfahrung im Dienst hat ihr Interesse am Thema gestärkt, sodass sie sich für ein Medizinstudium in Ulm entschieden hat. Trotz der langen Lernzeiten ist sie ihrer Arbeit treu geblieben und hilft unter anderem auch bei der Blutspende. Aber wie darf man sich das genau vorstellen?
Man kommt da als erstes an und muss dann so einen Fragebogen ausfüllen, einfach zu Gesundheit und ja, ein paar persönliche Sachen. Man muss keinen Namen draufschreiben, man hat dann so eine Nummer. Man schreibt dann, dass das alles auch der Wahrheit entspricht. Und also man muss dann auf jeden Fall einen Tropfen Blut abgeben, wo dann ein paar Werte gemessen werden. Wenn die nicht in dem Bereich sind, wie es sein sollte, dann darf man nicht spenden. Und wenn man das erste Mal macht, dann gibt es noch insgesamt noch eine ärztliche Untersuchung mit Blutdruck und so die grundsätzlichen Sachen halt. Und dann darf man spenden.
Eine Rundumversorgung ist also gewährleistet. Aber wie geht es weiter?
Da wird man natürlich noch 2-3 Mal gefragt, ob man genug gegessen hat und genug getrunken hat vor allem. Und dann ja, kommt man halt in diesen Spenderaum und dann hat man diese schöne Nadel gelegt und dann liegt man da 10 Minuten ungefähr. Manchmal muss man dann so einen Ball noch pumpen, damit das Blut reinfließt und man gibt dann circa 1/2 Liter und dann ist auch schon vorbei.
Klingt im Prinzip ganz einfach. Wenn man so leicht eine gute Tat vollbringen kann, dann müsste man meinen, dass viele Menschen zur Blutspende gehen. Das ist leider nicht der Fall, denn nicht jeder beschäftigt sich ausführlich mit diesem Thema.
Also es gibt definitiv immer zu wenig, weil halt doch nicht so viele Leute spenden. Es sind 5%, die regelmäßig spenden gehen und das ist halt klar, es ist einfach zu wenig. Deswegen gibt es ja auch überall Werbung von wegen gehen Sie Blut spenden. Deswegen sind auch alle Organisationen immer froh um jeden, der spenden kommt. Und man muss ja auch nicht immer sobald es geht, einfach nur, dass man immer wieder mal spendet.
Das geht in fast allen Krankenhäusern mit einer Blutzentrale. Aber auch beim Roten Kreuz, bei den Maltesern und den Johanniter. Jeder, der über 18 Jahre alt ist und sich gesund fühlt, darf Blut spenden. Eine gute Möglichkeit, etwas Gutes für seine Umgebung zu tun, findet auch Dina Fischer.
Es ist wichtig, weil man wirklich Leuten helfen kann mit wenig Aufwand und eigentlich fast jeder kann und darf ja spenden. Ist schon gut, wenn man es noch macht.
Ein kleiner Aufruf zur Blutspende von Ingrid Zillow-Greitenbach. Es könnte Leben retten. Und unser Leben ist uns ja eigentlich lieb und teuer. Manchmal vergessen wir dabei, dass nicht jeder das Glück hat, gesund zu sein. Das Leben von vielen tausend Menschen hängt genau in dieser Minute am seidenen Faden. Sie warten auf ein überlebenswichtiges Spenderorgan. Doch davon gibt es nicht genug. Viele Skandale haben in der letzten Zeit dazu geführt, dass die Menschen immer weniger bereit sind, Organe zu spenden. Und es mangelt auch an Aufklärung. Erklären einen die Ärzte schneller für tot, wenn man einen Spendeausweis hat? Werden die Organe überhaupt fair verteilt? Fragen über Fragen. Maike Krütt hat sich mit dem Thema Organspende auseinandergesetzt. Gesprochen hat sie mit Nadine Körner vom Infotelefon Organspende der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Organspende ist ein Thema, das uns alle etwas angeht. 12.000 Menschen in Deutschland warten derzeit auf ein überlebenswichtiges Spenderorgan. Täglich versterben im Durchschnitt 3 Patienten auf dieser Warteliste. Jeder kann heute oder morgen betroffen sein. Man kann als Patient selbst ein Spenderorgan benötigen oder man muss stellvertretend für einen Angehörigen entscheiden, ob dieser als Organspender zur Verfügung steht. In Deutschland gilt die sogenannte Erklärungsregel. Jeder Bürger muss festlegen, ob er im Falle seines Hirntodes seine Organe spenden möchte. 70% der Bürgerinnen und Bürger sind bereit, nach ihrem Tod Organe und Gewebe zu spenden. Allerdings halten nur wenige Menschen ihre Entscheidung schriftlich fest. Am einfachsten geht das mit dem Organspendeausweis. Doch nur jeder fünfte Deutsche hat diesen ausgefüllt. Auf der Rückseite des Ausweises kann man sich auch dafür entscheiden, dass man nicht spenden möchte. Ein Ausweis bedeutet also nicht automatisches Einverständnis zur Organentnahme. Wie auch immer man sich entscheiden sollte, eine offizielle Registrierung gibt es nicht. Wenn ein Verstorbener seinen Willen nicht dokumentiert hat, müssen die nächsten Angehörigen entscheiden.
Viele Menschen haben Angst, dass sie als Patient frühzeitig aufgegeben werden, wenn sie ein möglicher Organspender sind.
Diese Angst ist absolut unbegründet. Alle Ärzte haben immer das Ziel, das Leben des Patienten zu retten. Nur wenn dann keine Möglichkeiten tatsächlich mehr bestehen und alles ausgeschöpft wurde und der Hirntod eintritt, dann stellt sich die Frage der Organspende, aber vorher nicht.
Der Hirntod bedeutet den endgültigen, nicht behebbaren Ausfall der Gesamtfunktion des Gehirns. Das Herz-Kreislauf-System kann lediglich mit medizinischen Geräten künstlich aufrechterhalten werden. Eine Organspende ist in Deutschland nur möglich, wenn beim Betroffenen von zwei Ärzten unabhängig voneinander Hirntod festgestellt worden ist.
Bei einem Koma, da gibt es immer noch gewisse Reflexe im Hirnstamm, die dann teilweise oder vollständig erhalten sind. Beim Hirntod ist das nicht mehr der Fall. Da ist quasi die gesamte Funktion des Gehirns ausgefallen und genau das wird dann auch über die Hirntoddiagnostik genau überprüft.
Ohne Zustimmung dürfen keine Organe entnommen werden. Das deutsche Transplantationsgesetz besteht seit 1997 und wurde 2012 nochmals verschärft.
Ja, das Gesetz wurde sozusagen novelliert im Jahr 2012. Und zwar wurde zum einen die Entscheidungslösung eingeführt, mit dem Ziel, die Bereitschaft zur Organspende in der Bevölkerung zu erhöhen. Also eben auch die Maßnahme, dass die Krankenkassen ihre Versicherten ab dem 16. Lebensjahr anschreiben, sie mit Informationen versorgen zur Organspende und den Organspendeausweis mitschicken. Die Bevölkerung wird aktiv auf das Thema angesprochen.
Doch viele Skandale zum Thema Organspende haben die Menschen skeptisch werden lassen. Ein früherer leitender Oberarzt aus Göttingen ist wegen versuchten Totschlags in 11 und Körperverletzung mit Todesfolge in 3 Fällen angeklagt. Er soll manipulierte Daten seiner Patienten an Eurotransplant gemeldet haben, um dadurch schneller Spenderorgane zu bekommen.
So kurz nachdem bekannt werden, auch im Herbst 2012, dieser Manipulation, wurde ein ganzes Maßnahmenbündel mit der Überschrift mehr Kontrolle, mehr Transparenz im System der Organspende bzw. Transplantation quasi verabschiedet. Dazu gehört zum Beispiel, dass seit 2012 flächendeckend die Transplantationszentren überprüft werden auf Auffälligkeiten. Darüber hinaus müssen die Prüfberichte von Kontrollgremien der Transplantationszentren jährlich veröffentlicht werden. Also das ist dann auch im Sinne der Transparenz geschuldet. Und zum Beispiel müssen in den Transplantationszentren jetzt mindestens 3 Personen darüber entscheiden, ob Patienten zum Beispiel auf die Warteliste aufgenommen werden. Darf es zum Beispiel auch keine Bonuszahlungen mehr geben für möglichst viele Transplantationen.
Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass es viel wahrscheinlicher ist, einmal selbst ein neues Organ zu benötigen, als Spender zu werden. Denn nur bei etwa 1-2 von 100 Menschen, die sterben, tritt der Hirntod ein, die unabdingbare Voraussetzung für eine Organspende.
Maike Rütsch zum Thema Organspende im Gespräch mit Nadine Körner vom Infotelefon Organspende der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ob man sich nun für oder gegen eine Organspende entscheidet, bleibt natürlich jedem von euch selbst überlassen. Wichtig ist aber, wenn man sich dafür entscheidet, seinen Entschluss schriftlich festzuhalten, zum Beispiel auf einem Organspendeausweis. Die bekommt man gratis von seiner Krankenkasse, in Arztpraxen und natürlich auf den Infoseiten zum Thema Organspende auch als Download.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion, too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. That's right. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Thank you.
Ja, stellt euch mal vor, es gäbe wirklich keine Krankheiten und kein Leid auf der Welt, wie in dem Song Imagine von John Lennon gerade. Leider sind wir weit davon entfernt. Neben Hunger und Armut bleibt zum Beispiel AIDS eines der dringendsten Probleme unserer Welt. Haltet euch fest, weltweit leben rund 34 Millionen Menschen mit der Krankheit. Allein 24 Millionen davon im südlichen Teil Afrikas. Während in Europa oder den USA Fortschritte im Kampf gegen AIDS gemacht werden, hat die Krankheit den schwarzen Kontinent immer noch fest im Griff. Die private Initiative Kranich, AIDS in Afrika, leistet in Uganda und Kenia Hilfe zur Selbsthilfe. Sie versucht, neue HIV-Infektionen zu verhindern. Mikro-Europa-Reporter Evgeny Krasowski hat sich für euch darüber schlau gemacht.
Schon seit Mitte der 80er Jahre arbeiten Elisabeth und Karl-Horst Marquardt mit einer Frauenselbsthilfegruppe in Kidukuru im Westen Ugandas zusammen. Zunächst kämpften sie nur gegen die Armut im Dorf an. Doch Anfang der 90er kam AIDS nach Kidukuru. Die Seuche verschonte fast kein Haus, keine Familie im Dorf. Die Sozialpädagogin und der Arzt aus Stuttgart wollten den hilflosen Menschen helfen. Sie wollten die rasante Ausbreitung von AIDS in Kidukuru stoppen. Und so gründete Elisabeth Marquardt mit einigen Freunden die Initiative Kranich.
Wir haben sehr schnell gemerkt, dass das Wissen um die AIDS-Erkrankung überhaupt noch nicht da war. Man hat über AIDS nicht gesprochen. Und bei uns fing das da ja erst an. Aber wir haben sehr viel mehr Informationen bekommen. Die haben wir weitergegeben nach Afrika. Und wir haben Geld gegeben, damit man dort die kleinen AIDS-Gesundheitsstationen gründen konnte.
Die Marquardts sammelten Geld für den Bau einer Krankenstation in Kidukuru und die Ausbildung einiger Dorffrauen zu AIDS-Aufklärerinnen. Diese erklärten der Dorfbevölkerung, was AIDS ist und wie es übertragen wird, verteilten Kondome, unterstützten Kranke, begleiteten Sterbende und sorgten für die verstörten AIDS-Waisen. Doch durch Aufklärung allein kann AIDS nicht bekämpft werden, weiß Elisabeth Marquardt. Mindestens genauso wichtig ist die Bekämpfung der extremen Armut in Afrika. Florence Kabutimbui wurde in Kenia geboren. Seit 20 Jahren lebt sie in Deutschland und hilft ehrenamtlich bei Kranich mit. Sie hat die Armut in Afrika hautnah miterlebt.
Es gab viele Arme in Kenia. Wir haben keine Mittelschicht, wir haben nur Arme und Reich. Das ist das Problem. Aber die Leute in dem Dorf, die haben wenigstens was zum Essen. Nicht so viel. Die sind arm, also die haben kein Geld, schöne Klamotten zu kaufen, Schuhe zu kaufen. Aber die verhungern nicht wie die Leute im Stadt. Denn die Leute im Stadt, die müssen Miete zahlen, die müssen alles Bargeld kaufen. Und deswegen, es gibt viele Arme und gibt auch viele Kriminalität und Prostitution.
Konkrete Folge dessen ist, dass Menschen, die in vollkommener Armut leben, sich Verhütungsmittel häufig schlicht nicht leisten können, selbst wenn sie wissen, dass diese vor AIDS schützen. Ein weiterer Grund für die AIDS-Pandemie in Afrika. Viele Menschen verheimlichen aus Angst vor gesellschaftlicher Ächtung, dass sie HIV haben. Sie leben weiter wie bisher und stecken andere an.
Die Leute wussten, dass AIDS ist eine Immoralkrankheit. Wenn du AIDS kriegst, das bedeutet, du bist Prostituierte, du bist ganz schlechter Mensch. Das heißt, auch wenn man wusste, er das hatte, konnte nichts sagen. Die Leute, die haben Angst, auch wenn zum Beispiel die machen mobile Testing, aber Leute haben Angst vor Visit Centers. Die haben Angst, dass die positiv sind.
AIDS ist aber nicht nur eine Krankheit der Armen, sondern auch der Abhängigen. Vor allem Frauen haben in Afrika traditionell wenig Rechte und finden selbst mit guter Ausbildung häufig keine richtige Arbeit. Die meisten haben nicht die Macht, um zu bestimmen, ob und mit wem sie Geschlechtsverkehr haben, erzählt Elisabeth Marquardt.
Wenn Menschen arm sind und wenn speziell Frauen auch noch Kinder haben und sie müssen für ihre Kinder sorgen, dann können sie natürlich auch keine große Wahl treffen, was sie arbeiten wollen. Viele sind angewiesen, Geld durch Prostitution zu erwirtschaften. Und durch die Prostitution wird auch wieder AIDS übertragen. Ein Mann, der sich eine Frau sucht und ihm ist es egal, was mit ihr ist, der steckt sie dann auch ohne weiteres an.
Hier setzen die Projekte von Kranich an. Dorfbewohner, die bereit sind, die dörflichen AIDS-Berater zu unterstützen, können Minikredite für einkommensschaffende Maßnahmen erhalten. Speziell Frauen sollen so ein Stück Eigenständigkeit erlangen.
Es sieht so aus, dass eine Witwe, die ihren Mann verloren hat an AIDS und selbst vielleicht HIV-positiv ist, dass sie 2 Kilo Zwiebeln kauft und 5 Kilo Tomaten und mit diesem Geld aus unserem Kreditsystem sich dann an den nächsten Markt setzt und mit etwas Gewinn diese Sachen wieder verkauft. Und es ist ganz klar, wenn eine Frau ein eigenes Einkommen hat, dann muss sie sich nicht prostituieren, dann muss sie nicht hinter einem Mann herlaufen. Das ist unser Anliegen.
Diese Projekte sollen für die Menschen in den Dörfern Kenias und Ugandas wieder eine Existenzgrundlage schaffen. Kranich geht es vor allem aber auch darum, den Menschen immer wieder zu vermitteln, dass eine Zukunft nur ohne AIDS möglich ist. Das Konzept scheint aufzugehen. Nach Gidukuru haben inzwischen weitere 4 Dörfer in Uganda und 5 Dörfer in Kenia durch Kranich geförderte AIDS-Präventionsprojekte begonnen.
Das war Mikro-Europa-Reporter Evgeny Krasowski über AIDS in Afrika.
Help myself.
sont que traversés, des océans, des déserts. S'arrêter.
Just give me one more sniffle, another sniffle of that dough. Just give me one more sniffle, another sniffle of that dough. I'll catch a cow like a cowboy and throw a bull without a rope. Doggone, I got more money than Henry Ford or John D. ever had. More money than Henry Ford or John D. ever had. I bit a dog last Monday, and 40 doggone dogs went mad. Feels like a fighting rooster, feeling better.
Victoria Spivey und ihrem Dopehead Blues aus dem Jahr 1927 zurück in die Gegenwart. Und zwar nach Tübingen, direkt in die Schellingstraße in der Südstadt. Was es dort gibt? Ein Umsonstladen. Man kennt das ja. Daheim quillt der Kleiderschrank vor Klamotten fast über, aber man hat nichts anzuziehen. Das CD-Regal bricht fast zusammen, obwohl einem die Hälfte der Musik gar nicht mehr gefällt. Andere Leute würden sich aber vielleicht genau über eine von diesen CDs freuen. Wer seine Sachen loswerden oder nach neuen stöbern möchte, kann das im Umsonstladen tun. Mikroeuropa-Reporterin Marlene Haug hat sich dort mal umgeschaut. Überraschenderweise hatte der Laden, naja, ein Laden ist es ja eigentlich nicht, die Einrichtung hatte also zwar offen, aber kein Mensch war da.
Wir befinden uns gerade
In der Schelling in der Südstadt. Die Schelling ist ein selbstverwaltetes Wohnheim und hier gibt's was in Tübingen nur ganze zweimal gibt. Und zwar einen Umsonstladen. Doch was genau ist ein Umsonstladen? Um das rauszufinden, gehen wir jetzt mal in den Keller. Wir laufen die Treppe runter. Laufen durch einen Flur, der ein bisschen schmodderig aussieht. Überall sind Graffiti an den Wänden. Es riecht ein bisschen modrig. Und es stehen überall Sofas rum. Und dann sind wir im Umsonstladen angekommen. Der Umsonstladen selber ist ein ziemlich geräumiger Raum. Überall hängen Stangen, an den Klamotten hängen. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie eine ganz große Abstellkammer, in der die Sachen aber auf jeden Fall sortiert sind. Es ist relativ ordentlich für das, dass hier jeder reinkommen darf, der möchte. Doch wann hat denn der Umsonstladen offen? Also in der Schelling hat er mittwochs von 16 bis 23 Uhr und samstags von 12 bis 19 Uhr offen. Man darf es aber nicht so verstehen, dass dann hier jemand sitzt und einen betreut, deswegen bin ich hier auch gerade allein, sondern dann ist es einfach offen und jeder kann selbstständig reinkommen. Im Umsonstladen in Tübingen, in der Schelling, kann jeder was vorbeibringen, solange die Dinge noch gebrauchsbereit sind, von der Vase bis zur Hose, vom Tennisschläger bis zur CD. Es sind auch viele Spiele hier. Jeder, der vorbeikommt und die Sachen vorbeibringt, sollte die Dinge selbstständig in die Regale räumen und dafür sorgen, dass hier eben Ordnung herrscht. Man sieht hier auch, es funktioniert, also es ist relativ ordentlich. Wenn man in die Bücherecke geht, sieht man, dass es hier alle möglichen Bücher gibt, vom Robinson Crusoe über das Berufungsbuch für Zimmerer. Außerdem gibt es ein schwarzes Brett, an dem man seine Sachen noch hinpinnen kann, wenn man zum Beispiel größere Sachen hat, wie Möbel. Hier stehen alle möglichen lustigen Sachen drin, zum Beispiel auch Kindergummistiefel. Das ist schön und gut, doch was ist eigentlich die Idee hinter so einem Umsonstladen? Wieso macht man das? Im Gegensatz zu anderen karitativen Einrichtungen sehen sich viele Umsonstläden so in Tradition von einem politischen Projekt oder einem sozialrevolutionären Projekt. Und das soll eben einfach dem Kapitalismus und der Wegwerfmentalität etwas entgegengesetzt werden, dadurch, dass man Sachen verschenkt. Es gibt aber auch einige Umsonstläden, die sich nicht nur als politisches Initiativen verstehen, sondern denen geht es auch vor allem um den ökologischen und den wohltätigen Aspekt. So, jetzt suchen wir mal. Was gibt es hier so für Bücher? Also es gibt sehr unterschiedliche Bücher, zum Beispiel auch das Fliegende Klassenzimmer und Niveau ist keine Hautcreme. Und ich hoffe, dass ich euch damit jetzt Lust drauf gemacht habe und ich glaube, ich nehme mir jetzt Niveau ist keine Hautcreme mit und hoffe, dass vielleicht noch einige andere auch nochmal hier in die Schelling, in den Umsonstladen gehen.
Eine Mobilreportage von Mikro-Europa-Reporterin Marlene Haug über den Umsonstladen in der Schelling. Hui, ich glaube, da sollte ich demnächst auch mal reinschauen. So voll, wie mein Kleiderschrank schon ist. Did I promise forever? Did I change your life? Did I love you better? No, it's not alright. Did you plant your hopes? Did you guard your dreams? Could you understand that I can't go on like this? Though the truth might hurt, but in time you'll see the truth will set you free. Though the truth might that the truth will set you free. Ooh. 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 Did we run out of questions? Did we die to ourselves? Could we choose to discover who we are? Though the truth might hurt, but in time you'll see that the truth will set you free.
truth will set you free.
Gerade Klaas Peyambor mit seinem Song Truth gehört. Er handelt davon, in einer unangenehmen Situation Verantwortung zu übernehmen und trotz eventueller Konsequenzen das Richtige zu tun. Doch was ist eigentlich richtig und was falsch? Mikroeuropa-Reporterin Revan Hassan Ahmed hat Grundschülern genau diese Frage gestellt.
Man darf sie nicht im Stich lassen.
Das ist halt auch nicht nett. Also Lügen ist natürlich... Macht man ja nicht, aber wenn es nötig ist, dann braucht man eine Notlüge. Und Lügen ist halt schon nicht richtig. Es ist natürlich auch schlecht, wenn einer aus der Klasse zum Beispiel jetzt mal ganz oft gemobbt wird und man selber findet, dass es nicht recht ist. Und dann macht man da halt einfach mit, obwohl man es gar nicht will.
Zum Beispiel, wenn jetzt ein Freund geschlagen wird, dann sollte man hingehen und den beschützen.
Richtig wäre auch mal, einen Freund zu überraschen oder ihm etwas zu schenken oder so.
Also zum Beispiel, die Politiker sollten mal bitte die Rente erhöhen, sonst wird das ja alles nicht mehr toll werden.
Also das Richtige habe ich von meiner Mama, meiner Mutter halt gelernt. Und die falschen Sachen habe ich halt mal gehört, wo ich, zum Beispiel, wenn ich draußen spiele, dann höre ich, habe ich das damals immer gehört, so Ausdrücke oder sowas.
Also wenn man Pech hat und mal einmal was Böses tut, dann wird man vielleicht immer böse.
Also, Erwachsene machen zum Beispiel Fehler.
Ich finde, meine Mama macht immer ganz schön viel Fehler. Und ich finde es auch gemein, dass die Eltern immer fast alles vergessen.
Es ist auch einfach netter, mit zu anderen die Wahrheit zu sagen oder denen nichts Böses zu tun.
Wer Gutes tut, dem widerfährt Gutes.
Was Kinder zum Thema Moral zu sagen haben. Eine Umfrage unter Viertklässlern von Revan Hassan Ahmed.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Obwohl wir als Erwachsene den Unterschied zwischen richtig und falsch eigentlich schon kennen, ist es gar nicht so einfach, sich immer entsprechend zu verhalten. Wer kann denn schon von sich behaupten, immer das Richtige zu tun? Auch wenn es schier unmöglich erscheint, kann man sich an dem Grad der Normalität orientieren, um diese Entscheidung zu bewerten. Was ist denn aber normal und ab wann weicht man eigentlich von der Normalität ab? Mikroeuropa-Reporter Jan-Felix Müller hat sich darüber Gedanken gemacht.
Zum Begriff der Normalität. Die Normalität definiert den normalen Zustand. Was aber ist normal? Werfen wir zunächst einen Blick ins Lexikon, um eine allgemein anerkannte Definition zu finden. Normal, der Norm entsprechend, normal, wie es sich die allgemeine Meinung als das übliche Richtige vorstellt. Normal, in Entwicklung und Wachstum keine ins Auge fallenden Abweichungen aufweisend. Normal, ein mit besonderer Genauigkeit hergestellter Maßstab, der zur Kontrolle für andere verwendet wird. Es existiert also eine Norm, die einen Maßstab bildet, nach dem Abweichungen gemessen werden können. Wer entscheidet aber über Norm und Abweichung? Das Lexikon sagt, die allgemeine Meinung mache dies. Da eine Meinung aber als subjektiv gilt, muss die Emphase auf dem Begriff der Allgemeinheit liegen, dem sich die Meinung unterordnen muss, um Norm und Normalität zu definieren. Vor 40 oder 50 Jahren hätten unsere Eltern wohl gestaunt, uns so zu sehen, wie wir sind. Mitte 20, weder verheiratet noch im Arbeitsleben stehend. Immer dabei, eine katastrophale Zukunft feiernd zu erwarten. Perspektivlos. Sie hätten wohl gehofft, ihre Kinder nie so sehen zu müssen. Heutzutage dagegen schauen alle empört, wenn Menschen sich schon in unserem Alter dafür entscheiden, den Schritt zum Altar zu wagen oder, was noch viel schlimmer ist, ein Kind zu zeugen. Natürlich haben sich Sitten und Zeitgeist verändert. Dass man heutzutage länger wartet, um eine Familie zu gründen, hat mehrere Gründe. Man will die mit einer Familiengründung gegebenen Abhängigkeiten hinausschieben und wartet bis nach dem Studium, damit die finanziellen Voraussetzungen gegeben sind. Unsere Generation beschäftigt sich weniger mit der Frage, was Goethe wohl dazu gesagt hätte, als mit der, was heute Abend geht. Sagt man seinen Freunden, ich trinke heute nichts, ich habe keine Lust, mich zu betrinken, weil ich morgen etwas vorhabe, blickt man in fragende Gesichter und stößt auf grinsendes Unverständnis. Vom Gruppendruck beeinflusst, der Herdentrieb lässt grüßen, entscheidet man sich dann doch, nicht von der Norm abzuweichen und dem Ego den morgigen Tag zu hypothekieren. Am frühen Morgen wird aber entschlossen nach Hause getorkelt. Was machen diese Menschen denn schon so früh wach? Gehen die etwa zur Arbeit? Friends with Benefits, elementare Bedürfnisse mit minimalem emotionalem Risiko zu befriedigen. Man braucht keine Ehe oder kein Eheversprechen. Man braucht sich nicht einmal in eine feste Beziehung zu binden, um relativ einfach Sex haben zu können. Auch zu spät kommen ist kein Problem mehr. In einer Zeit, wo jeder ein Smartphone besitzt, das alle mit allem verbindet, braucht sich keiner mehr um nichts zu sorgen. Ständig online, ständig erreichbar, spaziert man unbekümmert in den Tag. Wo früher die Pünktlichkeit bei einer Verabredung noch zählte und das Einhalten oder Nicht-Einhalten eines Termines sozial distinguierte, kann man heute per Messenger schnell absagen. Grund dafür? Kann gerade nicht, sorry, zum Beispiel. Kommt man zu spät, kann man dank moderner Chat-Technologie eine Live-Berichterstattung über seine Abwesenheit liefern. So scheint man in Kontakt zu bleiben, auch wenn man zu spät oder gar nicht erst erscheint. Heutzutage scheint alles erlaubt zu sein. Jeder kann sagen oder tragen, was er will. Schrill, bunt und durchgestylt. Hohle Sprüche klopfen ist nun mal in. Jeder hat die Welt erkannt, wie sie ist, und darf von seinem Standpunkt aus definieren, was als normal gilt. Die Maxime scheint zu lauten, ich mache es, also ist es normal. Und dies, ohne eine Sekunde innezuhalten, um einen Blick auf sich selbst zu werfen, innerhalb eines historischen, familiären wie gesellschaftlichen Kontextes. Jeder kann von sich aus und ohne Reflexion Normalität definieren. Der Begriff der Abnormalität hat somit auch seine ursprüngliche Bedeutung verloren. Etwas Abnormales ist überraschend, gar schockierend, aber auf irgendeine Art auch etwas Cooles und scheint sich in paradoxer Weise damit wieder in die Normalität einzugliedern. Wir leben also in einem Zeitalter, in dem alles normal geworden ist und das Abnormale nicht mehr abnormal ist. Willkommen in einer normlosen, einer wertefreien, einer wertlosen Gegenwart. Welche Institutionen sind noch in der Lage und besitzen eine allgemein anerkannte Autorität, um moralische und ethische Anforderungen stellen und vermitteln zu können, deren Akzeptanz unbedingt notwendig ist, um einen gesamtgesellschaftlichen Minimalzusammenhang zu garantieren? Das Internet.
Das war ein Kommentar zum Begriff der Normalität von Jan-Felix Müller. Eingesprochen von Hans Müller. Und wo wir bei Normalität sind: Das letzte Weihnachtsfest ist nun schon wieder eine Weile her und wir sind hoffentlich alle gut ins neue Jahr gerutscht. Für die meisten ist es normal, diese Zeit zu Hause auf dem gemütlichen Sofa mit Familie und Freunden zu verbringen. Nicht so für Leonore Hansen, ehrenamtliche Helferin in der Bahnhofsmission Tübingen. Sie unterstützt Menschen in sozialer Not. Mit der Aktion Lichterstube machte sie es auch den Randgruppen möglich, Weihnachten und die Zeit zwischen den Jahren etwas genießen zu können. Mikro-Europa-Reporterin Svetlana Magasowa war an einem der Aktionstage dabei und sprach mit der Helferin über ihre Erfahrung.
Die Bahnhofsmission Tübingen bot vom 24.12. bis zum 26.12. eine Weihnachtsfeier der anderen Art an. Sie richtete sich an Menschen aus sogenannten Randgruppen. Menschen, die sich aus unterschiedlichsten Gründen aus der Gesellschaft ausgestoßen fühlen oder einsam sind. Obdachlose, psychisch Kranke und alte Menschen. Leonore Hansel arbeitet seit einigen Jahren in der Bahnhofsmission und war auch bei dieser Aktion, der sogenannten Lichterstube, dabei.
Die Bahnhofsmission hat die Lichterstube eingerichtet für die Menschen, die allein sind oder sich alleine fühlen, nicht nur an den Weihnachtstagen. Und wir sind einfach offen für jeden, der kommen möchte, der ein bisschen Atmosphäre erleben möchte, Wärme, Gemeinsamkeit und dann noch ein Geschenk kriegen.
In der Lichterstube gab es nicht nur Geschenke. Auch ein Weihnachtsbaum, Kekse, Kaffee und Punsch durften nicht fehlen. Typisch weihnachtlich eben. Die Gäste erhielten Essensmarken und konnten im Bahnhofsrestaurant Mittag essen. Für viele ist es durchaus nicht selbstverständlich, an geschmückten Tischen zu sitzen und aus der Speisekarte Gerichte rauszusuchen.
Wir haben gemerkt an den Reaktionen der Gäste, dass sie sich wohlgefühlt haben. Ein bisschen traurig für mich persönlich war zu sehen, dass einige nicht richtig essen konnten. Und das ist das Problem der Menschen, die sich nicht sorgen können um sich, die krank werden. Es sind ja keine alten Menschen, es sind ja Menschen mittleren Alters. Aber sie leisten sich den Zahnarzt nicht, können nicht richtig kauen und konnten zum Teil das Essen leider nicht richtig genießen.
An Weihnachten zu arbeiten ist für Leonore Hansel keine Seltenheit. Ausgiebige Weihnachtsfeiertage daheim sind ihr ebenfalls fremd. Sie kennt das nicht, meint sie. Sie kommt aus Skandinavien, wo die Adventszeit unbekannt ist. Weihnachten kennt sie eher als ein fröhliches und geselliges Fest, an dem man auf den Straßen zu Jazzmusik tanzt und auf fremde Menschen zugeht.
An Weihnachten ist es natürlich ganz speziell. Gerade am ersten Feiertag, alles ist zu, jeder ist zu Hause, feiert, die Kirchen sind voll, die Straßen sind leer, bis auf die Menschen, die niemand haben. Es ist ja auch nicht ganz einfach, mit diesem Klientel Menschen umzugehen, die zum Teil morgens bereits ihr Bier oder was auch immer intus haben, die nicht ganz einfach zu ertragen sind. Es sind ja auch Menschen, die zum Teil Drogen brauchen. Das ist natürlich ein Klientel, was in unsere Gesellschaft nur bedingt reinpasst.
Am 25. und 26. Dezember standen die Gäste um 11 Uhr am Eingang der Bahnhofsmission und haben vehement nach ihren Essensmarken verlangt, berichtet Frau Hansen. Mit diesem Andrang haben die Helfer nicht gerechnet.
Wir waren überrascht von der Masse, die dieses Jahr gekommen ist. Letztes Jahr hatten wir etwa 70 Gäste, das können wir festmachen an den ausgegebenen Essensmarken. Und dieses Jahr waren das 120 in 2 Tagen. Und das ist richtig, richtig viel.
Eine erschreckende Zahl, wenn man bedenkt, dass allein in Tübingen schon so viele Menschen Weihnachten nicht nur mit Heiterkeit, Festmählern und Familie verbinden und für die es primär darum geht, endlich satt zu werden.
Ich denke, es geht den Gästen darum, angenommen zu werden, respektiert zu werden, auswählen zu können, weil sie haben nicht das Geld, und das haben sie wiederholt gesagt, sie haben nicht das Geld, in ein Restaurant zu gehen. Sie fühlen sich für diese 2 Mahlzeiten oder auch in der Lichterstube, sie fühlen sich angenommen und ein Stück weit respektiert.
Respekt und Wertschätzung, das ist, was die Menschen gerne hätten. Nicht nur an Weihnachten. Abfällige Blicke der anderen und spöttische Kommentare gehören für sie fast zum Alltag. Aktionen wie die Lichterstube geben diesen Menschen mehr, als man denkt. Und damit sind nicht nur Essen und Geschenke gemeint. Es ist die Aufmerksamkeit und die Zuwendung. Ob es 2014 wieder diese Veranstaltung geben wird, kann Frau Hansen noch nicht sagen. Die Resonanz sei sehr positiv gewesen, doch das Geld ist knapp. Trotzdem versucht die Bahnhofsmission weiterhin, solche Angebote möglich zu machen und ist auf freiwillige Helfer angewiesen. Und das natürlich nicht nur an Weihnachten.
Das war Mikro-Europa-Reporterin Svetlana Magasova im Interview mit Leonore Hansen von der Tübinger Bahnhofsmission. So schlimm sieht es mit unserer Gesellschaft ja doch noch nicht aus, oder?
Eine Frau wird vergewaltigt in der Stadt morgens um 10. Und wir standen zwar daneben, doch wir haben nichts gesehen. Ein Mädchen wird von seinen Eltern
schon seit Jahren eingesperrt. Und das sind zwar unsere Nachbarn, aber seltsam, wir haben nie etwas bemerkt.
Wir haben nichts gesehen.
Wir sind die Mehrheit und wir mischen uns nicht ein. Wir haben eigene Probleme.
Jeder stirbt für sich allein.
Wir sind die Mehrheit, niemand wirft den ersten Stein. Und darum muss sich keiner schämen.
Jeder stirbt für sich allein.
Ein Mann geht durch die Straßen. Er sieht anders aus als wir. Niemand möchte mit ihm reden, denn er ist ja nicht von hier. Und dann kommen ein paar Leute, schlagen ihn ein bisschen tot. Wir haben wieder nichts gesehen. Ich schätze mal, wir saßen schon beim Abendbrot.
Wir haben nichts gesehen.
Wir sind die Mehrheit und wir mischen uns nicht ein. Wir haben eigene Probleme.
Jeder stirbt für sich allein.
Wir sind die Mehrheit, niemand wirft den ersten Stein. Und darum muss sich keiner schämen.
Jeder stirbt für sich allein.
Wir haben nichts gesehen. Wir haben nichts gehört, wir haben nichts gesagt, denn es hat uns nichts gestört. Doch irgendwann bist du es dann, der um Hilfe schreit, dann bist du in der Minderheit. Wir sind die Mehrheit und wir mischen uns nicht ein, wir haben eigene Probleme.
Jeder stirbt für sich allein.
Wir sind die Mehrheit und du kannst dir sicher sein. Wir vergießen keine Träne.
Jeder lebt, jeder kämpft. Jeder stirbt für sich allein.
Nichts gesehen von den Ärzten. Stimmt schon. Viele Leute gucken einfach weg, wenn Menschen auf offener Straße einfach so verprügelt oder abgestochen werden. Aus Angst, Ignoranz? Immer wieder hört man ja in den Nachrichten von gewalttätigen Übergriffen. Oft sind die Täter aber längst weg, bevor die Polizei eingreifen und dem Opfer helfen kann. Dabei könnte das Schlimmste verhindert werden, wenn die Mehrheit sich nicht abwenden und wegschauen würde. Deswegen sollte jeder Einzelne dazu bereit sein, im Ernstfall einzugreifen. Aber wie verhält man sich richtig in einer solchen Situation? Unsere Mikro-Europa-Reporterin Nadine Schmidt hat sich bei der Polizei erkundigt und erklärt in ihrem Beitrag, worauf es bei Zivilcourage wirklich ankommt.
Es ist Nacht. Du verlässt einen Club und plötzlich wirst du Zeuge, wie zwei Menschen verbal oder vielleicht sogar mit Gewalt aufeinander losgehen. Eine junge Frau wird am helllichten Tag auf offener Straße belästigt. Eine Gruppe Jugendlicher randaliert im Park. Situationen, die in aller Öffentlichkeit passieren. Gesehen haben es alle, doch eingreifen will niemand. Achtlos gehen die meisten Passanten vorbei. Dabei kann Schlimmeres so einfach verhindert werden, durch beherztes Eingreifen. Die vielen Fälle von Missbrauch, Vandalismus und Gewalt zeigen deutlich, wie wichtig das Thema Zivilcourage in unserer heutigen Gesellschaft ist. Doch warum bleibt die Hilfe so oft aus? Die häufigsten Gründe, weshalb viele Menschen wegschauen, sind Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit oder auch die Angst, selbst zum Opfer zu werden. Einwände wie, was geht mich das an, was kann ich schon tun oder sollen doch die anderen eingreifen, sind keine Seltenheit. Dabei ist die Polizei stark auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Oftmals fehlt es jedoch auch an Wissen, wie man sich in einer solchen brenzlichen Situation richtig verhält. Daher hat die Polizei die Online-Plattform Aktion Tuvas ins Leben gerufen, um die Menschen besser aufzuklären und zu informieren. Es gibt 6 einfache Schritte, an die man sich bei einem Ernstfall halten kann, um sich und andere zu schützen. Die oberste Regel lautet: Eingreifen, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. Jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten helfen. Schon durch lautes Ansprechen aus einer gewissen Distanz kann der Täter eingeschüchtert werden. Grundlegend ist, auf keinen Fall den Täter provozieren. Als zweiten Schritt sollte man gezielt umstehende Passanten ansprechen und um Mithilfe bitten. Ebenso wichtig ist es, die Szene möglichst aufmerksam zu beobachten, um den Täter später identifizieren zu können. Zuletzt sollte man nicht vergessen, so schnell wie möglich die Polizei und den Rettungsdienst einzuschalten und sich der Polizei als Zeuge bereitzustellen. Wer diese wenigen Schritte befolgt, hat schon einiges an Mut bewiesen und auf die richtige Art couragiert eingegriffen. Wenn jeder hinschaut, kann man gemeinsam eine Straftat verhindern und rechtzeitig Leben retten. Denn sollte es nicht unsere moralische Pflicht sein, anderen in der Not zu helfen? Schließlich könnte es auch uns passieren, dass wir einmal Hilfe benötigen.
Ein Beitrag von Nadine Schmidt. Jetzt wissen wir ja, wie einfach es sein kann, Leben zu retten. Und zwar ohne dabei ein großes Risiko einzugehen. Also, ab jetzt seid ihr gefragt. Solltet ihr tatsächlich mal wieder in eine solche Situation kommen, dann schaut nicht einfach weg. Für heute war es das auch schon wieder von uns. Der letzte Song für heute ist Sixth Man vom Kollektiv Escher 77, eine junge Band aus Köln-Nippes. Gegründet wurde sie vom Saxophonist Sven Ziebart und Posaunist Julius Heer. Das Stück ist brandneu und wurde am 21. Dezember 2013 aufgenommen. Am letzten Sonntag im Februar, das ist der 23., kommen wir wieder mit einer Sendung über die Zukunft. Aber aufgepasst, nicht um 12, sondern bereits um 11 Uhr. Schön, dass ihr zugehört habt, und wenn ihr einzelne Beiträge oder die ganze Sendung nochmal hören wollt, dann könnt ihr das auf der Homepage, genauer im Sendearchiv der Universitätsbibliothek. Weitere Informationen zu den Sendungen und überhaupt findet ihr auch auf unserer Homepage mikro-europa.de. Die Redaktion hatte Ulrich Hegele und an den Reglern saß wie immer Oliver Lichtwald. Jetzt gleich folgt im Uniradio Ex Libris mit Ruth Almock, eine Erzählung von Mischa. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Matterack. Euch noch einen schönen Nachmittag.